Der offene Tisch. Barrierefreiheit in einem kommunikativen Hobby. Von Christian Vogt. Ein Freund und Mitspieler machte mir kürzlich ein Geständnis. Ich hatte ihn als Teil einer neuen Rollenspielrunde kennengelernt, die sich am Anfang meines Studiums neu zusammengefunden hatte. Neue Stadt, neue Leute, neue Runde. So ist es vielen wohl schon gegangen. Darunter befand sich auch besagter Freund. Er berichtete mir vom ersten Eindruck, den er von dieser Runde hatte. Er wunderte sich, bei welchen Leuten er gelandet war und formulierte es so. Einer konnte nicht richtig gehen, einer konnte nicht richtig sehen und einer konnte nicht richtig sprechen. Tatsächlich befanden sich in der Runde ein Mitspieler mit einer leichten Gehbehinderung, einer mit extremer Kurzsichtigkeit und ich selbst als Stotterer. Abgesehen davon, dass die Formulierung dieses Eindrucks weder sonderlich freundlich noch von einer inklusiven Geisteshaltung erfüllt war, hat uns das nicht abgehalten, eine großartige Zeit miteinander zu verbringen und wunderbare Geschichten zu weben. Freundschaften fürs Leben und sogar einige Ehen sind letztlich daraus hervorgegangen. Dieses Beispiel zeigt aber auch, dass Pen-and-Paper-Rollenspiel im Gegensatz zu vielen Sportarten zu den Hobbys gehört, die grundsätzlich gut geeignet sind, MitspielerInnen unabhängig von körperlichen Einschränkungen einzubeziehen. Das fundamentale Konzept des Tischrollenspiels, das Erleben von Abenteuern, Konflikten und Emotionen in einem gemeinsamen Vorstellungsraum, lädt sogar inhärent dazu ein. Es existieren durchaus Hürden, wie beispielsweise Zugänglichkeit von Spielmaterial, aber das Hobby verfügt über eine niedrige Eintrittsschwelle für Personen mit körperlichen Einschränkungen, weil die Hauptressource die eigene Fantasie ist. Dennoch ist die Inklusion von SpielerInnen mit Einschränkungen nicht immer trivial und kann sowohl von MitspielerInnen, von VeranstalterInnen als auch von Verlagsseite aus verbessert werden. Dieser Artikel beschäftigt sich mit verschiedenen Einschränkungen und wie man ihnen am Spieltisch konkret begegnen kann. Dabei werden physische Barrieren ebenso behandelt wie jene, die, wie das obige Beispiel zeigt, in den Köpfen vorhanden sind. Spielbarrieren. Dieses Essay behandelt diverse Ausprägungen von Einschränkungen, die das Spielerlebnis für betroffene Personengruppen trüben könnten. Auch Kombinationen aus den genannten Bereichen kommen natürlich vor und bedürfen teils anderer Maßnahmen als die bloße Beachtung der einzelnen Bereiche. Konkret unterscheide ich in diesem Artikel zwischen Mobilitätsbarrieren, kommunikativen Barrieren, visuellen Barrieren und Einschränkungen aufgrund chronischer Krankheiten. Dieser Text beschäftigt sich also nicht mit einzelnen Handicaps, Behinderungen oder Erkrankungen, sondern mit den resultierenden Auswirkungen auf das Hobby-Rollenspiel. Damit will ich auch sicherstellen, kein spezifisches Handicap außen vor zu lassen. Ich hoffe, dass eine Berücksichtigung der vier genannten Kategorien von Seiten der MitspielerInnen, Verlage und VeranstalterInnen für Personen mit verschiedenen Arten von Einschränkungen Vorteile bietet. Zudem gehe ich in diesem Artikel nicht näher auf LARPs ein. Allerdings treffen die meisten Punkte, die für Cons gelten, auch auf LARPs zu. Oft sogar in verstärkter Form, wenn Mobilität und Sehfähigkeit gefragt sind, um den Plot erleben zu können. Um einen aktuellen Überblick über Barrierefreiheit im Rollenspiel bzw. die Defizite in diesem Bereich zu erfassen, habe ich einige RollenspielerInnen mit verschiedenen Einschränkungen zur Art ihrer Handicaps befragt, zu ihren Erfahrungen im Tischrollenspiel, auf Cons und in Online-Runden, sowie nach Vorschlägen, wie ihre Teilnahme am Hobby vereinfacht werden könnte. Die Antworten fließen in die folgenden Ausführungen mit ein. Alle Befragten gaben an, dass ihre Einschränkungen das Rollenspiel in ähnlicher Weise beeinträchtigen wie ihre anderen Hobbys. Auf die Frage nach einem Wunsch auf Rücksichtnahme fielen die Antworten heterogen aus. Grundsätzlich wurde dies nicht erbeten. Bei Schmerzkrankheiten wurde allerdings besonders im Hinblick auf Conventions mehr Rücksichtnahme erwünscht. Zudem werde ich Empfehlungen für MitspielerInnen, VerlegerInnen und VeranstalterInnen aussprechen, wie sie RollenspielerInnen mit Einschränkungen entgegenkommen und einen barrierefreien Zugang zum Hobby ermöglichen können. An dieser Stelle sei das Rollenspiel Planet Mercenary hervorgehoben, das der Spielleitung in einem eigenen Kapitel über Barrierefreiheit Empfehlungen an die Hand gibt, wie die im Band genannten Regeln modifiziert werden könnten, um verschiedene Zugänge für beeinträchtigte Personen, beispielsweise das Nutzen von Würfeln verschiedener Größe statt verschiedener Farbe, zu bieten. Dabei wird nicht nur auf körperliche Behinderungen eingegangen, sondern auch auf Angststörungen oder soziale Einschränkungen. Auch das Erzählspiel Icarus weist in seinem zugehörigen Crowdfunding auf seine Zugänglichkeitsoptionen für Würfel und Karten hin. Ebenfalls erwähnenswert ist ein Kasten in Tachyon Squadron, der sich mit Charakteren mit Behinderungen im erwähnten Spiel beschäftigt. Dies ist vor allem für die Repräsentation der Betroffenen im Spiel von Bedeutung. Zudem ist mit dem Feld Accessibility Toolkit kürzlich ein Band erschienen, der sich schwerpunktmäßig dem Thema Barrierefreiheit im Rollenspiel widmet. Mobilitätsbarrieren. Mobilitätsbarrieren betreffen in besonderem Maße RollenspielerInnen, die auf Gehhilfen oder einen Rollstuhl angewiesen sind, um den Spielort zu erreichen, oder anderweitig in ihrem Bewegungsspielraum eingeschränkt sind. Das gilt ebenfalls schon für Personen, die Probleme mit dem Treppensteigen haben. Vielen Personen sieht man auch nicht gleich an, dass sie von Barrieren betroffen sind. Auch die Erreichbarkeit von Spielmaterial am Spielort ist ein wichtiger Faktor. Heimische Runden können sich meist auf SpielerInnen mit Behinderung einstellen, indem ein Spielort gewählt wird, der etwa ohne Treppen erreicht werden kann oder angepasste Sitzgelegenheiten bereitgestellt werden. Das eigentliche Spiel ist dann für gewöhnlich nicht stark beeinträchtigt, eventuell aber die Erreichbarkeit von Spielmaterial. Besonders die VeranstalterInnen von Conventions sollten bei diesem Punkt auf Barrierefreiheit achten. Selbst viele öffentliche Gebäude wie Bürgerhallen, Turnhallen etc., in denen Conventions häufig abgehalten werden, verfügen über keine barrierefreien Zugänge und Notausgänge. Häufig auftretende Probleme sind Treppen zu Spielörtlichkeiten, fehlende Behindertenparkplätze und barrierefreie Toiletten und lange Wege. Dies betrifft leider vor allen Dingen stimmungsvolle historische Örtlichkeiten wie Burgen. Gerade wenn eine Con ein breites Publikum ansprechen will, sollte die Barrierefreiheit bei der Auswahl des Austragungsortes berücksichtigt werden. Als hilfreiches Online-Werkzeug zur Bewertung der Zugänglichkeit einer Örtlichkeit kann hier Wheelmap dienen. Die Hälfte der TeilnehmerInnen oben erwähnter Umfrage gaben an, dass sie sich barrierefreie Con-Orte wünschen. Zudem wäre ein Rabatt oder sogar kostenfreier Eintritt für eventuell benötigte Begleitpersonen wünschenswert, beispielsweise bei einem Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen B, G und H. Straßennähe, fester Untergrund, Rampen, Toiletten für Menschen mit Behinderungen, unterfahrbare Tische und so weiter. Das Internet bietet zahlreiche Ratgeber, wie Veranstaltungen barrierefrei gestaltet werden können. Ein weiterer wesentlicher Faktor bei der Wahl des Veranstaltungsortes sollte die Zugänglichkeit von Flucht- und Rettungswegen auf Cons sein. Auch ist zu bedenken, dass die nächste Zug- oder Bushaltestelle nicht so weit entfernt sein sollte. Zudem könnten sich die VeranstalterInnen im Voraus informieren, ob die öffentlichen Verkehrsmittel vor Ort überhaupt von RollstuhlfahrerInnen genutzt werden können. Eine Alternative hierzu stellt ein Shuttle-Dienst zur Con für Menschen mit Einschränkungen dar. Von einer Befragten wurde besonders hervorgehoben, dass viele stimmungsvolle mittelalterliche Fantasy-Settings wie Burgen für RollstuhlfahrerInnen zwar oft nicht zugänglich sind, in Steampunk-Labs dafür der Rollstuhl gut als Teil des Settings verwendet werden und mit coolen Gadgets ausgestattet werden kann. Online-Runden werden für gewöhnlich nicht stark von Mobilitätsbarrieren betroffen. Online-Lab und Tischrollenspiel sind bereits inhärent recht inklusiv. Dies bietet auch alternative Spielmöglichkeiten in ländlichen Räumen, die teilweise schlechte ÖPNV-Anbindungen aufweisen. Kommunikative Barrieren. Hierzu zählen unter anderem Stottern, Lispeln, Dyslexie, Tics, Tourette-Syndrom, Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit. Diese Art der Barrieren kommt in einem kommunikativen Hobby wie dem Rollenspiel besonders zur Geltung. Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich hier noch einmal explizit erwähnen, dass Hör- und Sprechstörungen in der Regel nichts mit der Intelligenz der betroffenen Person zu tun haben oder mit einer geistigen Behinderung korrelieren. In heimischen Runden ist es nicht auszuschließen, dass MitspielerInnen eine Sprach- oder Sprechstörung, besonders während ausgespielter In-Character-Unterhaltungen, unangenehm finden, als Hemmung des Spielflusses oder gar als Stimmungskiller empfinden. Dies ist allerdings nicht das Problem des Menschen mit Sprach- oder Sprechbehinderung, sondern seines Umfelds, das dem scheinbaren Problem leicht mit Reflexion, Geduld und Empathie begegnen kann, womit dem flüssigen Spiel nichts mehr im Weg stehen sollte. Ich empfehle zudem ein offenes Ansprechen in der Gruppe, welche Situationen von dem oder der Mitspielerin mit Sprechbehinderung als unangenehm empfunden werden und vermieden werden sollten. Zum Beispiel kann auf das Ausspielen einer Verhandlung oder einer freien Rede zugunsten eines Würfelwurfs verzichtet werden, auch wenn ansonsten auf gutes Rollenspiel innerhalb der Runde Wert gelegt und in Spieleratgebern häufig die gegenteilige Vorgehensweise propagiert wird. Menschen mit Sprach- oder Sprechstörungen sollte es natürlich ebenfalls offenstehen, soziale Charaktere zu spielen und deren Kompetenzen eventuell anders abzuhandeln als durch Ausspielen. Seht als MitspielerInnen ohne Einschränkung davon ab, Sätze der Betroffenen zu unterbrechen, eigenmächtig fortzusetzen, den Blickkontakt zu unterbrechen, Ratschläge zu erteilen oder euch sogar darüber lustig zu machen. MitspielerInnen sollte bewusst sein, dass das Ausspielen von regeltechnischen Nachteilen wie Sprachstörung oder eingeschränktes Hörvermögen beleidigend sein kann. Es stellt sich ohnehin die grundsätzliche Frage, ob ein Regelsystem, besonders ein modernes, eine regeltechnische Kompensation für das Spielen eines Charakters mit Behinderung anbieten sollte. Ein gelungenes Beispiel wird im Rollenspiel Kids on Bikes aufgezeigt. Hier wird darauf eingegangen, dass das Führen eines SpielerInnen-Charakters mit einer Einschränkung, sofern die gesamte Runde dem zustimmt, dazu dienen kann, die Figurenpalette größer und interessanter zu gestalten und nicht zum Amüsement oder zur Punktelieferung. Einige StottererInnen nutzen Methoden wie eine singende Sprache, Atemtechniken oder bewusste Artikulation von Buchstaben, um ihr Stottern zu vermeiden. Wie für die Sprachstörung selbst gilt hier, sich davon nicht irritieren zu lassen und das Verhalten hinzunehmen, auch wenn es zunächst seltsam erscheinen mag. Es hilft den Betroffenen. Akzeptanz schafft eine entspannte Atmosphäre, die sich als angenehmer Nebeneffekt auch eventuell darin niederschlägt, dass sich die Sprachstörung weniger stark bemerkbar macht. Geduld und Empathie sind ebenfalls gute Ratgeber bei MitspielerInnen mit eingeschränktem Hörvermögen. Auch bei diesen kann Aussprache und Betonung vom Gewohnten abweichen. Zudem ist bei gehörlosen Menschen eine gewisse Disziplin in der Runde gefragt. Alle Mitspielenden sind leichter verständlich, wenn nicht durcheinander geredet und auf eine möglichst betonte Artikulation geachtet wird. Tipps für den Umgang mit hörgeschädigten Menschen finden sich im Netz zu Genüge. Speziell in der Fantasy oder Science Fiction kommt es zum Auftreten ungewohnter Namen und Begriffe. Daher sollte auch mehrmaliges Nachfragen erlaubt sein und nicht als Stimmungstöter gebrandmarkt werden. Auch können bei MitspielerInnen mit eingeschränktem Hörvermögen gewisse Situationen im Rollenspiel, wie etwa Flüstern, nicht ohne weiteres ausgespielt werden. Diese können alternativ auf der Metaebene kenntlich gemacht werden, um Schwerhörige nicht auszuschließen. Auch stimmungsvolle Hintergrundmusik kann das Spielerlebnis dieser Personen trüben. Als wesentliche Hilfe für hörbeeinträchtigte SpielerInnen wurde in der Befragung die Verschriftlichung von Informationen wie Namen, Hinweisen und so weiter und das Nutzen von Handouts genannt. Dabei können beispielsweise Karteikarten etwas Übersicht schaffen. Eine größere Herausforderung stellt Rollenspiel in Gruppen, bei denen gehörlose SpielerInnen am Tisch sitzen. Hierbei muss auf Gebärdensprache, sofern sie von allen MitspielerInnen beherrscht wird, Lippenlesen, schriftliche Kommunikation oder DolmetscherInnen-Werkzeuge zurückgegriffen werden. Auch hierzu gibt es Ratgeber, falls die Situation sich für euch ergeben sollte. Die Teilnahme an Conventions ist für gehörlose Menschen oft nur mit sehr großem Aufwand zu realisieren, da beispielsweise DolmetscherInnen für Workshops gewöhnlich außerhalb der finanziellen Möglichkeiten einer Con liegen. Für Schwerhörige könnte der Einsatz einer induktiven Höranlage zum Ansprechen von Hörgeräten in Workshopräumen in Betracht gezogen werden. Hörgeräte können meist so eingestellt werden, dass nur das induktive Signal und nicht die Umgebungsgeräusche verstärkt werden, womit Umgebungslärm effektiv herausgefiltert werden kann. Auch ohne Zugriff auf diese Anlagen können auf Workshops zumindest, so vorhanden, Mikrofone genutzt und Fragen aus dem Publikum möglichst nicht gerufen, sondern mit Mikrofon gestellt oder ansonsten von den Vortragenden mit Mikrofon wiederholt werden. Bei Videoaufnahmen von Workshops könnten diese gerade bei Fragen später mit Untertiteln versehen werden. Ein hoher Hintergrundlärmpegel wird von Hörgeräten ohne induktive Höranlage verstärkt und sollte, falls möglich, seitens aller TeilnehmerInnen vermieden werden. Das ist ohnehin im Interesse eines entspannten und harmonischen Con-Erlebnisses für alle Beteiligten. Auch wenn natürlich Cons bereits oft einen hohen Geräuschpegel durch die Menge an Besuchenden aufweisen. Das Bereitstellen von vereinzelten, ruhigen Räumen für Runden, die darin besonderen Bedarf haben, ist dann ein sinnvoller Kompromiss. Solche Räume sind auch hilfreich für SpielerInnen, die unter Schmerzkrankheiten leiden oder ein eingeschränktes Sehvermögen aufweisen. Eventuell könnte die Con-Orga auf der Con-Website im Vorfeld erfragen, ob spezielle Räume benötigt werden. Sprechstörungen können im Umfeld von Cons verstärkt auftreten, beispielsweise durch Nervosität bei unbekannten MitspielerInnen oder als Moderatorin oder bei Wortmeldungen in Workshops. Auch hierbei hilft Geduld und Empathie. Auch das Online-Spiel stellt ähnlich dem Telefonieren eine außergewöhnliche Gesprächssituation für Menschen mit Sprechstörungen dar und begünstigt bei vielen das Auftreten dieser Störungen. Es ist sicher hilfreich für die anderen SpielerInnen, informiert und sich dessen bewusst zu sein. Es erfordert oft auch Überwindung von SpielerInnen mit Sprechstörungen, die anderen in der Runde im Vorfeld darauf aufmerksam zu machen. Doch es kann sinnvoll sein, um nicht beispielsweise bei Voice-Chats übergangen zu werden. Für Schwerhörige ist eine schlechte Tonqualität eine zusätzliche Herausforderung beim Online-Spiel. Chat- und Forenrollenspiel bieten hier weitere Alternativen, bei denen diese Probleme nicht auftreten. Allen, die diese Thematik tiefgehend erkunden möchten, seien die Spiele Sign und Dialect ans Herz gelegt, die sich mit Kommunikationsbarrieren beschäftigen. Zudem habe ich für diesen Artikel das Nanospiel Sprachlos über das Erleben von kommunikativen Barrieren entwickelt, das Teil dieser Essay-Sammlung ist. Visuelle Barrieren. Als optische oder visuelle Barrieren fasse ich unter anderem eingeschränktes Sehvermögen, Blindheit, Farbenblindheit, Farbenfehlsichtigkeit und in gewisser Weise auch Dyslexie zusammen. Werfen wir für heimische Runden zunächst einen Blick auf das Zubehör. Marker, Würfel, Miniaturen, die sich nicht nur durch Farbe, sondern auch durch Form und Größe voneinander abheben und nicht zu klein gestaltet sind, bieten bereits eine große Erleichterung im Spiel. Bodenpläne und Kartendecks sollten über einen hohen Kontrast verfügen. Die Räumlichkeiten sollten hinreichend ausgeleuchtet sein. Das Schreiben mit Edding statt Bleistift für Namensschilder, Aspektkarten und ähnliches ist auch für SpielerInnen mit unbeeinträchtigter Sehstärke eine gute Idee. Besonders erwähnenswert ist hier das Dots RPG Project, das Würfel für alle möglichen Systeme in Brailleschrift kreiert und Quellenbücher in englischer Sprache auf Braille transkribiert. Einige SpielerInnen nutzen aber gerade bei Systemen, die viele Würfel pro Wurf nutzen, lieber Würfel-Apps. Einer der Befragten spielt aufgrund der Barrieren durch Würfel und Quellenbücher lieber gleich regelarme, erzählerische Systeme, wo generell weniger gewürfelt und nachgeschlagen werden muss. Zudem nutzt er Tarotkarten beim Spielleiten, die er sich von seinen MitspielerInnen beschreiben lässt, was auch für Sehende eine meiner Meinung nach völlig neue Dimension ins Rollenspiel einbringt. Beim Zusammenspiel zwischen Menschen mit und ohne Sehbehinderung ist ein wichtiger Faktor, dass Gestik und Mimik sowie handgeschriebene Zettel mit geheimen Botschaften eventuell nicht erkannt werden können. Inwiefern das wirklich ein Problem darstellt, hängt letztlich davon ab, wie weit die nicht von einer Sehbehinderung betroffenen Menschen ihren Spielstil anpassen und, ja, mitspielen. Als Alternative für geheime Botschaften bieten sich Textnachrichten auf dem Mobiltelefon an, die in Kombination mit einem Kopfhörer vorgelesen werden können. Besonders bei Quellenbüchern und Charakterbögen treffen Menschen mit Sehbehinderung oft auf Schwierigkeiten. Hervorhebung von Textstellen durch die Wahl einer bestimmten Farbe, mangelnde Kontraste in Tabellen, Text-Grafikverläufe und vieles andere stellen bei Farbenblindheit und Farbfehlsichtigkeit Hindernisse dar. Gedruckte Quellenbücher können von vielen Vollblinden dagegen überhaupt nicht ohne Hilfestellung von Menschen ohne Sehbehinderung oder durch Technik konsumiert werden. Bei Handouts kann das Berücksichtigen kleiner Details eine große Hilfestellung bieten. Nutzen von Großschrift und einer serifenlosen Schrift, also etwa Arial statt Times New Roman, oder das Einstellen von linksbündigem Satz statt Blocksatz. Daher ist die Tatsache, dass heute die meisten Quellenbücher auch als E-Book und/oder PDF erscheinen, eine sehr positive Entwicklung. Gerade in Kombination mit mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets. Hier kann die Schriftgröße auf die Bedürfnisse angepasst werden oder die NutzerInnen können sich den Text mittels eines Screenreaders als Braillezeile über die Tastatur ausgeben oder vorlesen lassen. Die allerwenigsten Rollenspiel-PDFs enthalten allerdings die Zusatzstrukturen, die eine Nutzung mittels Screenreader vereinfachen, wie zum Beispiel Tags, Lesereihenfolge und so weiter. Rollenspielverlage sollten sich aufgefordert fühlen, ihre Produkte immer auch digital anzubieten. Ein Printprodukt in Brailleschrift ist bei den geringen Gewinnmargen in unserem Hobby sicher nicht wirtschaftlich realisierbar. Aber ein gut umgesetzter Text lässt sich von den meisten Blinden per Braillezeile gut am Rechner lesen. Auch die Umsetzung besonders beliebter Quellenbücher als Hörbuch ist vielleicht eine Option, über die es sich lohnen könnte, nachzudenken. Immerhin gibt es 1,2 Millionen sehbehinderte und blinde Menschen in Deutschland. Einer der Gründe, warum auch dieses Buch in verschiedenen E-Book-Formaten und als Hörbuch erscheint. Hierbei stellt die Struktur von Rollenspiel-Publikationen mit Tabellen, Infoboxen und so weiter im Gegensatz zu Romanen allerdings eine grundsätzliche Herausforderung für die Umsetzung als Hörbuch dar. Einer der Befragten schlug zudem den Großdruck von Spieldeckkarten mit einer zusätzlichen Beschriftung in Brailleschrift wie auf Medikamentenverpackungen vor. Auch für die VeranstalterInnen von Conventions gibt es in Bezug auf Sehbehinderungen Besonderheiten zu beachten. Wenn Wege frei von Hindernissen wie etwa losen Versorgungskabeln sind, wenn Treppen sowie Glastüren gekennzeichnet und Räume ausreichend ausgeleuchtet sind, erleichtert das bereits die Zugänglichkeit der Con. Hier gelten wie schon zuvor die Hinweise zu barrierefreien Veranstaltungen. Auch hier ist ein ermäßigter Eintritt für eine Begleitperson häufig sinnvoll. Bei Cons ist aber auch die Rücksichtnahme der BesucherInnen gefragt. Herumstehende Taschen können sich in Stolperfallen verwandeln. Auch können BesucherInnen mit ein wenig Rücksicht und Hilfsbereitschaft blinden MitspielerInnen eine große Unterstützung bei der Orientierung auf dem Con-Gelände bieten. Eventuell können die VeranstalterInnen darüber nachdenken, hierfür eine eigens vorgesehene Hilfsperson zu benennen oder ein einfaches Leitsystem einzurichten. Da blinde Menschen auf die Kommunikation mit Mitmenschen stärker angewiesen sind als Sehende, ist die Vermeidung eines zu hohen Lärmpegels günstig, da das, wie an anderer Stelle angeführt, auch für viele Schmerzkrankheiten und für NutzerInnen von Hörgeräten günstig ist, lohnen sich zu diesem Thema vielleicht ein paar Gedanken, beispielsweise in den Community-Standards. Bei Online-Runden bereitet jede Form der grafischen Darstellung, Videos, Karten und so weiter, Probleme, wobei die Bildschirmlupe oder die Farbinvertierung Hilfestellungen leisten können, die außerhalb der Matrix nicht verfügbar sind. Gerade bei gemischten Runden aus MitspielerInnen mit und ohne Sehbehinderung wurde mir die Option nahegelegt, auf die Bildübertragung zu verzichten und ein reines Audioerlebnis zu teilen. Dadurch kann das Spiel aller Beteiligten auf gleichem Niveau stattfinden. Als gelungenes Beispiel für ein blindengerechtes Spiel wurde mir Ninja Arena empfohlen. Das Brettspiel existiert auch in einer Braille-Fassung, in welcher die zugehörigen Miniaturen entsprechend gekennzeichnet sind. Außerdem sei hier auf den Going in Blind Podcast einer Rollenspielgruppe verwiesen, die aus blinden MitspielerInnen besteht. Einschränkungen aufgrund chronischer Krankheiten. Zu diesem Bereich gehören sehr viele Symptome und Krankheitsbilder. Genannt seien hier exemplarisch Migräne, chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder Multiple Sklerose. Heimische Runden können sich in den meisten Fällen gut auf die Bedürfnisse ihrer MitspielerInnen einstellen, indem bei Bedarf die Helligkeit heruntergeregelt, monochromes Licht verwendet oder auf Lärmquellen wie euphorische Schreie, Hintergrundmusik oder Soundeffekte verzichtet wird. Bei auftretenden Wortfindungsschwierigkeiten gilt auch, was im Abschnitt kommunikative Barrieren zu finden ist. Ein einfacher Zugang zu einer Toilette und Verständnis für etwaige Erinnerungslücken, Spielpausen und Unterbrechungen sowie für Müdigkeit, auch hervorgerufen durch Medikamente oder das Akzeptieren von Nebenbeschäftigungen zur Konzentration wie etwa Handarbeit, sind hilfreich, um Menschen mit Schmerzkrankheiten zu inkludieren. Eventuell ist hier das Zweckentfremden oder die Abwandlung von Safety-Tools zu diesem Zweck, besonders das Tool der offenen Tür, eine Option, um die Notwendigkeit einer Unterbrechung anzuzeigen. Eine Gruppe sollte zudem akzeptieren, wenn eine betroffene Person nicht die Rolle der Spielleitung übernehmen möchte, um Stress und damit Beschwerden zu vermeiden, obwohl ein Wechsel dieser Rolle in der Gruppe vielleicht üblich ist. Auch ist es sinnvoll, sich auf einen Konsens zu verständigen, was kurzfristige Absagen vor dem Spielabend betrifft, die hier vermehrt auftreten können. Wird eine laufende Kampagne weitergespielt oder pausiert? Gibt es ein Ersatzabenteuer? Außerdem wurde ich darauf hingewiesen, dass der Umgang mit schwergewichtigen Regelbüchern für einige Personengruppen problematisch sein kann. Auch hier ist ein E-Book statt eines PDFs, das variabel auf dem Reader gelesen werden kann, eine wünschenswerte Option. Gerade die Gruppe der Schmerzkranken hat oft ein Problem auf Conventions. Schlecht gelüftete Räume, unbequeme Stühle und ein hoher Lärmpegel durch viele Gruppen in einem Raum. All das kann Symptome von Schmerzkrankheiten auslösen. Es wäre daher wünschenswert, wenn VeranstalterInnen von Cons zumindest einen oder zwei Räume zur Verfügung stellen würden, die nicht von vier oder mehr Spielrunden gleichzeitig bevölkert werden. Runden mit Menschen, die unter gewissen Schmerzkrankheiten leiden oder von sensorischen Barrieren besonders betroffen sind, müssten sich für diese Räume mit erhöhter Priorität anmelden und diese nutzen können. Einige Con-TeilnehmerInnen sind auf saubere und gut erreichbare sanitäre Anlagen, Privatsphäre oder Nachtruhe angewiesen. Bei der Auswahl des Veranstaltungsortes könnten die VeranstalterInnen darauf achten, dass diese Randbedingungen zumindest optional erfüllt werden können, beispielsweise durch nahegelegene Hotels oder Ferienhäuser. Zudem sollten Con-TeilnehmerInnen grundsätzlich darauf verzichten, ihnen fremde MitspielerInnen bei Wortfindungsschwierigkeiten zu bevormunden, zu beeltern oder an den geistigen Fähigkeiten des oder der Betroffenen zu zweifeln. Online-Runden sind hier oft weniger problematisch, da für die persönlichen Bedürfnisse angepasste Räumlichkeiten genutzt werden können. Notfalls kann sogar im Bett gespielt werden. Allerdings kann es auch hier zu spezifischen Problemen kommen, die sich negativ auf die Schmerzkrankheiten auswirken können, wie zum Beispiel Rückkopplungstöne. Geplante regelmäßige Pausen helfen den Betroffenen ebenfalls oft, was nicht nur für Online-Runden gilt. Fazit: Auch wenn das Hobby Rollenspiel grundsätzlich das Potenzial hat, Menschen, die von verschiedensten Einschränkungen betroffen sind, zu inkludieren, benötigt die Szene SpielerInnen, VerlegerInnen und VeranstalterInnen, die sich der Bedürfnisse und Problematiken bewusst sind, dieses Potenzial ausschöpfen wollen und Menschen mit Behinderungen an ihre Tische einladen. Es gibt also noch viel zu tun im Bereich barrierefreies Rollenspiel in Deutschland und dies kostet teilweise Geld. Daher sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es zahlreiche Förderprogramme für inklusive Veranstaltungen gibt und auf organisatorische Hilfe von Verbänden und Vereinen zurückgegriffen werden kann. Natürlich ist mir klar, dass in diesem Artikel eine große Vielfalt an zu beachtenden Rahmenbedingungen genannt worden ist und Barrierefreiheit ein komplexes Themengebiet darstellt. Auch arbeiten viele Conventions und Verlage in diesem Hobby am Rande der Wirtschaftlichkeit und verfügen über entsprechend geringe finanzielle Mittel. Aber schon das Schaffen von Bewusstsein, das Reflektieren der Bedingungen und eine Überlegung, wo man eine Location mit weniger Barrieren als die bisherige für das nächste Jahr buchen könnte, beziehungsweise wie man die vorhandene Location barrierefreier gestalten könnte, ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer noch offeneren Rollenspielgemeinschaft, als sie ohnehin schon ist. Wandeln wir uns von einer passiv offenen Gemeinschaft in eine aktive offene. Manchmal ist Inklusion gar nicht so aufwendig, wie man zunächst denkt. Und denkt daran, dass Spielspaß für alle wichtiger ist als Realismus. Redet miteinander und zeigt Empathie.